An der Ecke 39. und Norton waren überall Scheinwerfer aufgebaut worden. Der ganze Platz war taghell beleuchtet. Lee stand innerhalb der Absperrung. Die Nacht war kalt geworden. Unter seinem Sportsakko hatte er die Schultern eingezogen und beobachtete, wie die Labortechniker das Gebüsch durchkämmten. Ich ging auf ihn zu. Lee sah mich kommen und spielte Colt ziehen, beidhändig, mit vorgestreckten Zeigefingern als Lauf und dem Daumen als Schlaghammer. Ich kannte das schon an ihm, wenn er bis zum Kragen voll mit Benzedrin war.
Wir hatten einen Auftrag.
Ja, hatten wir.
Wir sollten Befragungen an Haustüren durchführen.
Ja, sollten wir.
Wir waren verabredet. Um 8 im Olympic, weißt du das noch?
Ich hab dir gesagt, dass das hier Priorität hat.
Der Kegel der Suchscheinwerfer tauchte Lees grobes, nervös zuckendes Gesicht in ein bläulich-weißes Licht.
Ist das klar? Kann sein, dass das hier Priorität für die Mordkommission hat. Genauso wie Junior Nash für uns Priorität hat.
Partner, das hier ist ein dickes Ding.
Ach,
willst du meine Meinung hören?
Na los, raus damit.
Dieser Fall wird eine große Show. Ein nettes, weißes Mädchen wird zu Hackfleisch.
Vielleicht ist sie gar kein so nettes Mädchen gewesen. Vielleicht war die alte Dame, die Nash umgebracht hat, die süße Oma von irgendwem. Vielleicht nimmst du diese Sache zu persönlich. Und vielleicht überlassen wir sie lieber der Mordkommission und konzentrieren uns auf unsere Aufgabe, bevor Nash noch jemanden umbringt.
Ja, hast du noch mehr von deinen Vielleicht auf Lager?
Ja, hab ich. Vielleicht hast du Angst davor, dass Bobby DeWitt rauskommt. Vielleicht bist du zu stolz, mich um Hilfe zu bitten, ihn einzuschüchtern und von der Frau fernzuhalten, die wir beide gern haben. Vielleicht überlassen wir es der Mordkommission, den nächsten Strich für Laurie Blanchard abzuhaken.
Lees Fäuste öffneten und schlossen sich. Er wandte sich von mir ab. Ich sah, wie sein Körper vor- und zurückschaukelte. Hoffte, er würde in Kampfstellung gehen oder den Klugscheißer spielen, anstatt tief verletzt zu sein.
Rede mit mir, verdammt nochmal! Wir sind Partner! Wir haben gemeinsam 4 Scheißkerle umgelegt und jetzt brockst du mir eine solche Kacke ein!
Ich war immer ihr Wachhund, wenn Laurie spielen ging. Ich war der Aufpasser, der Schläger und die anderen Kinder haben mich gefürchtet. Ich hatte eine Menge Freundinnen. Du weißt schon, kindliche Schwärmereien. Die Mädchen haben mich immer wegen Laurie aufgezogen. Mir immer vorgerechnet, wie viel Zeit ich mit ihr verbrachte. Als wäre sie eigentlich meine Liebste. Weißt du, ich habe sie abgöttisch geliebt. Sie war hübsch. Und alle haben sie geliebt. Dad redete immer davon, dass sie Ballettstunden bekommen sollte und Klavierunterricht und Gesangsunterricht. Ich sollte einen Idiotenjob bei Firestone-Reifen übernehmen, genau wie er. Und Laurie sollte Künstlerin werden. Das war natürlich nur Blabla, aber ich war damals noch ein Kind. Und das klang für mich ganz echt, ganz wirklich. Ungefähr um diese Zeit jedenfalls ist sie verschwunden. Dad redete damals von Gesangsstunden hier und Ballettstunden da. Und mich machte das ganz verrückt und wild auf Laurie. Ich ließ sie einfach sausen, wenn sie nach der Schule noch spielen ging. Da war so ein wildes Mädchen, das in unsere Gegend gezogen war. Aber sie war schon eine heiße Nummer und zeigte sich uns Jungs immer nackt. Ich schmuste mit ihr rum. Als Laurie abgeschleppt wurde, als ich auf meine Schwester hätte aufpassen müssen.
Ich streckte die Hand aus, um meinen Partner bei der Schulter zu nehmen und um ihm zu sagen, dass ich ihn verstehen könne. Lee schüttelte meine Hand ab.
Sag mir bloß nicht, dass du das verstehst, weil ich dir noch nicht gesagt habe, was das Ganze für mich so schlimm macht. Jemand hat sich Laurie geschnappt. Irgendein Perverser hat sie erwürgt und dann zerstückelt und als sie starb, hatte ich ganz hässliche Gedanken. Wie sehr ich sie hasste. Weil sie Dads Prinzessin war und ich nur ein blöder Knilch. Ich stellte mir vor, wie meine eigene Schwester verhackstückt wurde. Wie diese Leiche von heute Morgen. Und ich lachte, als ich mit diesem Flittchen zusammen war. Sie vögelte und ihrem Alten den Schnaps wegsaugte.
Lee holte tief Atem und zeigte ein paar Meter weit weg auf den Boden. Mit Talkumpuder war innerhalb des abgegrenzten Gebietes die Lage der beiden Körperhälften nachgezeichnet worden. Ich starrte auf die Umrisse der gespreizten Beine.
Ich werde ihn mir schnappen. Mit oder ohne deine Hilfe. Ich werde ihn mir schnappen.
Ich sehe dich morgen in der Zentrale.
Mit oder ohne deine Hilfe.
Ich hab's verstanden.
Der erste, den ich am nächsten Morgen im Bereitschaftsraum sah, war Harry Sears, der in einen Artikel mit der Schlagzeile Suche nach der Höhle des Werwolfs im Foltermord vertieft war. Dann sah ich, mit Handschellen an einer Sitzbank gekettet, 5 Männer. 2 abgewrackte Kerle, 2 biedere Typen und einen Mann im Drillicht der hiesigen Strafanstalt.
Bekenner, behaupten Sie, hätten das Mädchen...
Ich nickte
aufgeschlitzt
und hörte Schreie aus dem Verhörraum.
Er war's nicht.
Nur Sekunden später führte Bill Koenig einen total verfetteten, völlig gebrochenen Mann durch die Tür.
Wo ist Lee?
Bei Lou.
Ich ging hinüber und spähte durch die Tür, die einen Spalt weit offen stand. Alice Lowe stand hinter seinem Schreibtisch und zog seine Nummer vor einer Meute von Zeitungsleuten ab. Lee saß in seinem einzigen Sonntagsanzug neben dem Bezirksstaatsanwalt. Er sah müde aus, aber nicht halb so durchgerüttelt und verrückt wie gestern Abend. Ich schob die Tür weiter auf. Lee entdeckte mich, machte seine Verbeugung vor Lowe und kam zu mir auf den Gang.
Du hast uns auf die Sache angesetzt, stimmt's?
Partner, alles, was ich will, ist eine Woche für das Mädchen. Für Nash ist inzwischen gesorgt. Und falls er bis dahin nicht unter Verschluss ist, übernehmen wir die Sache wieder.
Nash ist zu gefährlich, um ihn frei rumlaufen zu lassen. Das weißt du selbst ganz genau.
Partner, für Nash ist gesorgt. Jetzt sag mir bloß nicht, dass du deinen Ruhm als Gangsterkiller nicht gerne noch ein bisschen ausbauen würdest. Sag mir bloß nicht, du wüsstest nicht selbst ganz genau, dass das tote Mädchen ein viel größeres Ding ist als Junior Nash.
Eine Woche, Lee, nicht länger.
Bei meiner Bullenehre. Hör zu, Millard will, dass wir nochmal die Straßen abklappern. Hier, du benimmst die Olmsted Avenue bis runter zu Lyman Street. Ich mach die Grandshow bis rauf zu Jefferson. Wir sehen uns um 2 in der Autopsie.
Wo?
Queen of Angels Hospital.
Die Pathologie des Queen of Angels Hospitals war ein kleiner, kalter Raum, ganz in aseptischem Weiß, mit einem langen Metalltisch in der Mitte. Darauf lagen 2 mit Tüchern verdeckte Objekte. Ein großer alter Mann, der eine Zigarre rauchte, kam herein. Neben ihm eine Nonne mit einem Stenoblock in der Hand. Ihnen folgten Russ Millard, Harry Sears und Lee.
Da sind Sie, Herr Bleichert. Nash scheidet das Tatverdächtige aus. Die Jungs von der Spurensicherung haben die Garage zentimeterweise auf den Kopf gestellt und nichts gefunden. Dr. Njuba, dürfen wir auch rauchen?
Der alte Mann zog ein Skalpell aus seiner Gesäßtasche und wischte es an seinem Hosenbein ab.
Sicher, die Mädel macht das nichts mehr aus. Schwester, würden Sie mir bitte helfen, das Tuch wegzunehmen?
Lee setzte sich zu mir auf die Bank. Millard und Sears zündeten sich Zigaretten an.
Hat das heute Morgen irgendetwas gebracht?
Es war nicht zu übersehen, dass Lee voll im Benzidrin-Rausch war.
Ja, ein Wolfsmensch, schlechter vom Mars, hat die Bluttat begangen. Buck Rogers jagt ihn in seinem Raumschiff und du solltest nach Hause gehen und dich ausschlafen.
Später. Mein bester Tipp lautete, dass es die Nazis gewesen sind. Ein Knabe hat mir erzählt, er hätte in einer Bahn der 39. Grand Show Hitler gesehen. Oh, Jesus, Bucky.
Lee schlug die Augen nieder. Ich schaute zum Seziertisch. Das tote Mädchen war jetzt bloßgelegt. Ihr Kopf war in unsere Richtung gerollt.
Sektionsbefund.
Ich starrte auf meine Schuhe.
Bei der Leiche handelt es sich um eine Weiße, weiblich. Muskeltonus lässt Rückschlüsse auf ein Alter zwischen 16 und 30 Jahren zu. Der Leichnam liegt vor in 2 Hälften. Schnittstelle etwa in der Nabelgegend. Zur oberen Hälfte. Der Kopf ist intakt. Mit stark eingedrückten Schädelfrakturen. Gesichtszüge stark unkenntlich durch massive subkutane Blutungen, Hämatome und Ödeme. Nasenbein nach unten zu verschoben. Glatter Einriss an beiden Mundwinkeln über die Kaumuskeln hinweg erstrecken sich vom Kiefergelenk aufwärts bis zu beiden Ohrläppchen. Keine sichtbaren Anzeichen für Halsverletzungen. Multiple Risswunden am Thorax vorn konzentriert auf beide Brüste. Brandwunden von Zigaretten auf beiden Brüsten. Rechte Brust fast ganz vom Thorax abgetrennt. Untersuchung der oberen Hälfte der Bauchhöhle zeigt nirgendwo flüssiges Blut. Gedärme, Leber und Milz entfernt.
Der Arzt zog hörbar die Luft ein. Ich schaute hoch und sah, dass er heftig an seiner Zigarre paffte. Die stenografierende Nonne holte ihn mit ihrer Mitschrift ein und Millard und Sears blickten teilnahmslos auf den Leichnam, während Lee sich Schweiß von den Augenbrauen wischend noch immer zu Boden starrte. Der Pathologe befühlte beide Brüste.
Fehlende Anzeichen für Hypertrophie lassen darauf schließen, dass zur Todeszeit keine Schwangerschaft vorgelegen hat.
Er nahm sein Skalpell und begann in der unteren Hälfte des Leichnams herumzustochern. Ich schloss die Augen und lauschte.
Die unteren Hälfte des Leichnams zeigt einen senkrechten Schnitt vom Nabel bis zur Schambeinfuge. Gedärme, Uterus, Ovarien und Rektum entfernt. Multiple Einrisse sowohl an der vorderen wie der hinteren Seite der Bauchhöhle. Große, dreieckige Fleischwunde auf linkem Schenkel. Schwester, helfen Sie mir bitte, sie umzudrehen.
Lieutenant?
Ich öffnete die Augen und sah, wie Millard aufstand und der Arzt und die Nonne die Leiche auf den Bauch drehten. Als die Rückseite oben war, hob der Pathologe die Beine an den Fußknöcheln an und bog sie durch.
Beide Beine am Knie gebrochen und abheilende, leichte Peitschenstriemen oberhalb des Rückenwirbels und an den Schultern. Schürfwunden an beiden Fußknöcheln. Schwester, reichen Sie mir Spekulum und Tupfer.
Millard kam zurück und schob Sia sein Blatt Papier zu. Er las es und stieß dabei Lee an. Der Arzt und die Nonne drehten die untere Hälfte des Leichnams wieder um und spreizten die Beine weit auseinander. Mein Magen verkrampfte sich.
Bingo.
Ich griff nach dem Blatt und las.
Russ, es handelt sich um Elizabeth Ann Short, geboren am 29.07.1924 in Medford, Massachusetts. Bundespolizei hat ihre Fingerabdrücke. Sie wurde September 43 in Santa Barbara festgenommen. Ihre Vorgeschichte wird gerade durchleuchtet. Nach der Autopsie im Rathaus zurückmelden. J.T.
Soweit das vorläufige Postmortem. Später kann ich Ihnen nähere Einzelheiten mitteilen und ich werde einige toxikologische Tests durchführen. Noch Fragen?
Können Sie uns den Tathergang rekonstruieren?
Vorbehaltlich der noch ausstehenden Testergebnisse sicher. Hier erst einmal, was sie nicht war. Sie war nicht schwanger, sie wurde nicht vergewaltigt. Aber während der vergangenen Woche muss sie sich aus freiem Willen auf Geschlechtsverkehr eingelassen haben. Innerhalb dieser vergangenen Woche muss sie auch das eingesteckt haben, was man eine sanfte Auspeitschung nennen könnte. Die letzten Spuren auf Hinterteil und Rücken sind älter als die Schnittwunden vorn. Ich denke mir, Folgendes ist passiert. Ich glaube, sie wurde gefesselt und mindestens 36 bis 48 Stunden lang mit einem Messer gefoltert. Ich vermute, dass ihre Beine mit einem glatten, abgerundeten Instrument, etwa einem Baseballschläger, gebrochen wurden, während sie noch am Leben war. Und ich glaube, sie wurde entweder mit einem Gegenstand ähnlich einem Baseballschläger totgeprügelt oder sie erstickte an dem Blut aus ihrer Mundwunde. Nachdem sie tot war, wurde sie mit einem Fleischermesser oder etwas Ähnlichem in zwei Hälften geschnitten. Und dann machte sich der Killer mit einer Art Federmesser über ihre inneren Organe her. Und danach ließ er den Leichnam ausbluten und wusch ihn meiner Meinung nach in einer Badewanne. Wir haben den Nieren Blutproben entnommen und in den nächsten Tagen werden wir Ihnen sagen können, ob sie Rauschgift oder Alkohol im Körper hatte.
Doc, verstand dieser Kerl etwas von Medizin und Anatomie? Warum lag ihm so viel an den inneren Teilen?
Fragen Sie mich nicht. Die Organe in der oberen Hälfte konnte er leichter rausreißen. Den Zugang zu den tiefer liegenden Organen hackte er sich mit dem Messer frei, als seien die es gewesen, die ihn hauptsächlich interessierten. Er könnte eine medizinische Ausbildung haben, doch genauso gut eine veterinärmedizinische oder die eines Präparators. Oder er hat gute biologische Kenntnisse. Oder er könnte Physiologie 104 an der Volkshochschule von Los Angeles belegt haben. Oder meine Anfängerklasse für Pathologie an der UCLA. Fragen Sie mich nicht. Ich kann Ihnen nur eins mit Sicherheit sagen. Sie war 6 bis 8 Stunden tot, bevor Sie sie gefunden haben. Und sie wurde irgendwo an einem abgelegenen Ort umgebracht, an dem es fließend Wasser gab. Harry, hat das Mädchen schon einen Namen?
Sears versuchte ihm zu antworten, doch sein Mund zuckte nur unkontrolliert. Millard legte ihm eine Hand auf die Schulter.
Elizabeth Ann Short.
Der Arzt machte mit seiner Zigarre eine ergebene Geste zum Himmel.
Möge Gott dich lieben, Elizabeth. Russell, wenn du den Schweinehund erwischt, der das angetan hat, versetz ihm einen Tritt in die Eier und sag ihm, der Kopf in den besten Grüßen von Dr. Frederick Dean Newbar. Und jetzt verschwindet alle. In 10 Minuten bekomme ich einen Todesspringer auf dem Tisch.
Als ich aus dem Aufzug stieg, hörte ich Alice Lowe's Stimme lauter und eine Oktave tiefer als gewöhnlich über den Flur hallen. In Jack Tierneys Büro drängten sich Lee, Russ Millard und Harry Sears um Captain Jacks Schreibtisch und studierten einen Bogen Papier, den der Boss ihnen hinhielt. Ich schaute Harry über die Schulter. An das Blatt waren 3 Schnappschüsse einer atemberaubenden Brünetten, zusammen mit 3 Aufnahmen vom Gesicht des Opfers von der 39. und Norton aus nächster Nähe geklammert. Das schreckliche Lächeln des aufgeschlitzten Mundes sprang mich an. Die erkennungsdienstlichen Fotos stammten vom Santa Barbara PD. Sie hatten das Short-Mädchen im September 43 wegen Alkoholmissbrauchs als Minderjährige eingelocht und sie dann zu ihrer Mutter nach Massachusetts zurückgeschickt.
Das Boston PD hat sich vor einer Stunde mit der Mutter in Verbindung gesetzt. Sie fliegt her, um morgen die Leiche
zu sehen. Ist sonst noch über Sie?
4 Schwestern, die Eltern geschieden. Hat während des Krieges in einem PX in Camp Cook gearbeitet. Der Vater ist hier in Los Angeles.
Hat Lowe die Fotos der Presse gezeigt?
Ja. Bebo Means hat mir erzählt, dass der Vater dem Herald und der Times einige alte Porträtaufnahmen des Mädchens verkauft hat.
Verdammt!
Den Abendausgaben wird sie auf der Titelseite stehen.
Jetzt werden Sie aus Ihren Löchern hervorgekrochen kommen. Hat man den Vater schon befragt?
Cleo Short, 1020, South Kingsley, Wilshire District. Ich habe ihn angerufen und ihm sagen lassen, dass ich bereithalten soll. Dass wir Männer zu ihm hinschicken, die mit ihm sprechen werden.
Michael, Blanchard, Ihr beide fragt den Vater von Miss Short aus. Liefert euren Bericht morgen früh bei mir ab.
Stops,
wie? Er hatte dunkles Haar und blasse Augen, wie das Mädchen auf den Fotos vom Erkennungsdienst. Doch damit endete auch schon jede Ähnlichkeit. Elizabeth Short war atemberaubend gewesen. Er dagegen wirkte, als habe man ihm die Luft abgeschnürt. Eine knochige Figur in ausgebeulten braunen Hosen und schmuddeligem Unterhemd. Die Schultern übersät mit Leberflecken. Unrasiertes Gesicht voller Aknenarben.
Ich habe ein Alibi. Nur für den Fall, dass Sie glauben sollten, ich hätte es getan. Wie Beton und das heißt absolut wasserdicht.
Ich bin Detective Bleichert, Mr. Short. Das ist mein Kollege Sergeant Blanchett. Wir möchten Ihnen unser Beileid zum Verlust Ihrer Tochter aussprechen.
Ich lese Zeitung. Ich weiß, wer Sie sind. Keiner von Ihnen hätte auch nur eine Runde mit Gentleman Jim Jeffries durchgestanden. Und was Ihr Beileid betrifft, da kann ich nur sagen, c'est la vie. Betty hat die Musik bestellt, also musste sie auch für die Kapelle bezahlen. Nichts im Leben ist gratis. Wollen Sie mein Alibi hören?
Da Sie so begierig sind, uns alles zu erzählen, schießen Sie los.
Short lehnte sich in den Stuhl zurück und stemmte die Beine auf den Boden wie ein Tier, das sich mit den Pfoten in die Erde krallt.
Von Dienstag, dem 14. bis Mittwoch, den 15. habe ich am Stück malocht. 27 Stunden hintereinander mit 1,5 Stunden Pause vor den letzten 17 Stunden. Ich bin Kühlschrankmechaniker, der Beste im ganzen Westen. Ich arbeite bei Frost King Appliances, 4831 Sosperendo. Der Name meines Chefs ist Mike Messmanian. Rufen Sie ihn an. Mein Alibi ist sauberer als ein Popcornfurz und das heißt wasserdicht.
Wann haben Sie Ihre Tochter zum letzten Mal gesehen, Mr. Short?
Betty zog im Frühjahr 43 nach Westen mit Glitzeraugen und dem Kopf voller Flausen. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit ich diese vertrocknete alte Schraube meiner Frau am 1. März 1930 in Charleston, Massachusetts sitzen gelassen habe. Das Kapitel war für mich ein für alle Mal abgeschlossen. Aber dann hat mir Betty geschrieben, dass sie da unbedingt raus muss.
Schluss mit dem Gelaber, Pops. Wann hast du Elizabeth zum letzten Mal gesehen?
Langsam, Partner. Der Mann kommt uns doch entgegen. Bitte, fahren Sie fort, Mr. Short.
Bevor dieser Schläger hier unverschämt wurde, wollte ich gerade erzählen, dass ich Betty von meinem Konto einen Hunderter überwiesen und ihr dann $35 die Woche versprochen habe, so als Taschengeld, wenn sie mir das Haus in Ordnung hält. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Aber Betty hatte anderes im Kopf. Bei Hausarbeit war sie lausig, also habe ich sie am 2. Juni 1943 rausgeschmissen und seitdem nicht mehr gesehen.
Haben Sie gewusst, dass sie sich kürzlich in Los Angeles aufgehalten hat?
Nein.
Hatte sie irgendwelche Feinde, die Sie kennen?
Nur sich selbst.
Keine neunmal klugen Antworten, Pops.
Lass ihn doch reden. Wo ist Elizabeth denn hin, nachdem sie im Juni 43 von ihr weggegangen ist?
Sagen Sie Ihrem Kumpel, wenn er mich noch einmal Pops nennt, nenne ich ihn Pflaume. Sagen Sie ihm, mangelnder Respekt ist immer gegenseitig. Sagen Sie ihm, dass ich Chief CD Horace MyTech 821 höchstpersönlich repariert habe. Und das heißt wasserdicht.
Lee ging hinüber ins Badezimmer. Ich sah, wie er sich mit Wasser aus dem Hahn eine Handvoll Pillen anwarf.
Mr. Short, wohin ist Elizabeth im Juni 43 gegangen?
Wenn diese Niete der Hand an mich legt, fahre ich ihm an den Karren, aber wasserdicht.
Ich bin überzeugt, dass Sie das tun werden. Würden Sie jetzt bitte meine Frage beantworten?
Betty zog hoch nach Santa Barbara und bekam einen Job im PX von Camp Cook. Im Juli bekam ich eine Postkarte von ihr. Sie schrieb, dass ein Soldat sie übel zugerichtet hätte. Das war das Letzte, was ich von ihr gehört habe.
Erwähnte sie auf der Karte auch den Namen des Soldaten?
Nein.
Hat sie von irgendwelchen Freundinnen geschrieben, die sie in Camp Cook hatte?
Nein.
Und von Männerfreundschaften?
Karl.
Warum, ha?
Der alte Mann lachte so wild, dass ich befürchtete, seine Hühnerbrust würde explodieren. Lee kam aus dem Bad. Ich gab ihm ein Zeichen, sich still zu verhalten. Er nickte und setzte sich neben mich.
Erzählen Sie mir von Betty und den Männern.
Ja, sie mochte Männer und die Männer mochten sie. Betty hielt mehr von Quantität als von Qualität und ich glaube, sie konnte einfach nicht Nein sagen, genau wie ihre Mutter.
Das wüsste ich gerne etwas genauer. Namen, Daten, Beschreibungen.
Offenbar haben sie im Ring zu viel einstecken müssen, Sunny, weil sie die Schraube locker haben. Nicht einmal Einstein würde sich an die Namen aller Freunde von Betty erinnern und meinen, mein Vorname ist nicht Albert.
Nennen Sie uns doch nur einfach die Namen, an die Sie sich erinnern können.
Betty war verrückt nach Männern, verrückt nach Soldaten. Sie war wild auf die geschniegelten Typen aus der Offiziersmesse und auf jeden, der weiß war und Uniform trug. Als sie für mich die Haushälterin spielen sollte, streunte sie auf dem Hollywood Boulevard herum und ließ sich von den frisch Eingezogenen zu Drinks einladen. Als sie noch bei mir wohnte, ging es ihr zu wie im Soldatenheim.
Hatte Betty einen Job, während sie hier gewesen ist?
Bettys Job war, für mich zu arbeiten. Sie sagte, sie wollte sich nach Arbeit beim Film umsehen, aber das war eine Lüge. Alles, was sie wollte, war, in diesen schwarzen Klamotten den Boulevard entlang zu flanieren und auf Männerfang zu gehen. Sie hat meine Badewanne damit ruiniert.
Lee zog den nackten Zeigefinger über seine Kehle.
Sie abgehauen.
Wir gingen nach draußen auf die Straße und überließen es Cleo Short, seine vier Wände anzufragen.
Jesus, Scheiße.
Ja. Ich suchte in meinen Taschen nach einer Münze.
Du wirfst sie und das entscheidet darüber, wer alles aufschreibt.
Du machst das, okay? Ja. Ich möchte mich in Juniors Bude auf die Lauer legen und mir ein paar Autonummern aufschreiben.
Versuche ein bisschen zu schlafen.
Das werde ich.
Nein, wirst du wohl nicht.
Man kann aber niemanden austricksen, der einen selber bescheißt. Hör mal, kannst du nicht zum Haus fahren und Kay Gesellschaft leisten? Sie macht sich meinetwegen Sorgen und ich möchte nicht, dass sie allein bleibt.
Ich fand Kay in der Haltung, die sie jedes Wochenende einnahm. Lesend auf der Couch im Wohnzimmer. Sie schaute gar nicht hoch, als ich hereinkam.
Sie ist wegen des toten Mädchens völlig außer Fassung. Er hat durchgesetzt, dass wir zu den Ermittlungen abgestellt worden sind. Obwohl wir nach einem Hauptverdächtigen fahnden müssten. Und er nimmt Benzedrin. Und er wird langsam etwas zappelig. Hat er dir von ihr erzählt?
Ein bisschen.
Hast du die Zeitung gelesen?
Ich habe es bewusst vermieden.
Der Fall des Mädchens wird hochgespielt als die heißeste Nummer seit der Atombombe. 100 Männer arbeiten an einem einzigen Mordfall. Alison Lowe will sich daran mästen. Lee hat sich ihnen als Kuckucks ins Nest gelegt.
Und du bist am Montag noch in den Schlagzeilen gewesen und heute bist du langweilig wie altbackenes Brot. Und möchtest natürlich hinter deinem großen bösen Räuber her, um wieder auf die Titelseite zu kommen.
Touché, aber das ist nur teilweise so.
Ich weiß. Sobald du die Schlagzeile bekommen hast, kriegst du in dein Versteck und liest keine Zeitung mehr.
Jesus, ich wünschte mir, du wärst nicht so viel klüger als ich.
Und ich wünschte mir, du wärst nicht so vorsichtig und kompliziert. Weit. Was soll mit uns geschehen?
Mit uns dreien?
Nein. Uns beiden.
Ich schaute mich im Wohnzimmer um. Betrachtete all die verschiedenen Hölzer und das Leder und den Chromstahl. Da stand ein Mahagonischränkchen mit Glastüren. Es war gefüllt mit Case Kaschmirpullovern in allen Farben des Regenbogens, das Stück zu $40. Die Frau selbst, eine arme Waise aus South Dakota, verwöhnt und zu Geschmack gekommen durch die Liebe eines Cops, saß mir gegenüber. Und zum ersten Mal sagte ich genau das, was mir im Kopf herumging.
Du würdest die nie verlassen. Du würdest das hier nie verlassen. Falls vielleicht doch, dann... Ja, dann erst, wenn Lee und ich keine Partner mehr sind. Ja, vielleicht hätten wir zwei dann eine Chance. Aber sonst... Ach, du würdest das alles niemals aufgeben.
Du weißt, was er für mich getan hat.
Und für mich.
Als ich am anderen Morgen auf der Couch wach wurde, dämmerte es. Ich ging hinaus, klappte die Morgenausgabe des Herald von der Veranda und fuhr los. Im Fahren schlug ich die Zeitung auf. Die Schlagzeile lautete: Jagd auf Liebhaber im Foltermord. In der Mitte direkt darunter ein Porträtfoto von Elizabeth Shaw. Darunter als Bildunterschrift: Die schwarze Dahlia. Und dann Bevo Means kurzer Text.
Die Ermittlungsbehörden untersuchten heute das Liebesleben der 22-jährigen Elizabeth Short, Opfer des Werwolfmörders, die sich nach Auskunft von Freundinnen durch ihre Liebesromanzen von einem unschuldigen Mädchen in eine schwarzgewandete, mannstolle Straftäterin verwandelte, die unter dem Namen Schwarze Dahlia bekannt war.
Reporter umschwärmten University Station, das Millard zur Einsatzzentrale erklärt hatte. Der Parkplatz war überfüllt. Und am Bordstein reihte sich Aufnahmewagen an Aufnahmewagen. Die Eingangshalle war voll von Uniformierten der Tagschicht, die ihren Streifendienst antraten. Eine Verbindungstür öffnete sich in einen vor Aktivität brodelnden Mannschaftsraum. Längs der Wände waren Feldbetten aufgestellt. Auf einem Lager lag Lee, wie tot hingestreckt, die Beine mit Zeitungsbogen zugedeckt. Auf allen Schreibtischen klingelten Telefone. Alice Lowe heftete verschiedene Blätter ans schwarze Brett. Ich tippte ihm kräftig auf die Schulter. Er drehte sich um.
Ich will aus diesem Zirkus raus. Ich bin bei der Fahndung, nicht bei der Mordkommission. Und es gibt Flüchtige, deren Festnahme höchste Dringlichkeit hat. Ich möchte wegbeordert werden. Sofort.
Das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie arbeiten für mich und ich will Sie beim Shortfall dabei haben. Das ist endgültig und absolut unwiderruflich. und Ihre Primadonna Sonderwünsche. Officer, lass ich mir nicht bieten, haben Sie verstanden?
Alice, verdammt nochmal.
Verdienen Sie sich erstmal einen Streifen am Ärmel, Bleikert, bevor Sie mich so nennen dürfen. Bis dahin heißt es für Sie immer noch Mr. Lowe.
Ich stürmte zur hintersten Ecke des Mannschaftsraumes. Russ Millard schlief auf einem Stuhl, die Beine auf den Schreibtisch vor sich gelegt. An der Korkpinnwand, etwas weiter, hingen vier maschinengeschriebene Blätter.
Erster zusammenfassender Bericht. 187 PC, Opfer, Short Elizabeth Ann, weiblich, weiß. Geboren 29. Juli 1924. Aktenstück vom 17. Januar 1947, 6 Uhr früh. Erster zusammenfassender Bericht zu E. Short. Leichenfund, Ort und Zeit, 15. Januar 1947, 39. und Norton, Limewood Park. 01. Bisher 33 falsche oder mutmaßlich falsche Geständnisse. Eindeutig unschuldige Bekenner freigelassen. Wirre und schwergestörte Personen festgehalten im Stadtgefängnis bis zur Klärung der Alibis und der amtsärztlichen Untersuchung. Aktenkundige, abartige Personen befragt von Dr. D. River, Konziliarpsychiater in Anwesenheit von Angehörigen der Kriminalabteilung, bisher ohne Ergebnisse. 02. CID vom Camp Cook untersucht Berichte über Misshandlung von E. Short durch Soldaten, als sie im September 43 dort im PX arbeitete. E. Short, festgenommen wegen Trunkenheit als Minderjährige im September 43. Laut CID sind alle Soldaten, mit denen sie festgenommen wurde, im Einsatz in Übersee, sodass sie als Verdächtige ausscheiden. 03. Befragungsaktionen im gesamten Stadtgebiet, Bericht über Zeitraum vom 12. Januar 1947 bis zum 15. Januar 1947 gesammelt und gesichtet. Ein Nachtrag, Beschwerde einer Frau in Hollywood über Schreie in schrecklichem Kauderwelsch, Nacht vom 13. Januar zum 14. Januar in Hollywood Hills. Ergebnis nach Untersuchung, Partylärm von Nachtschwärmern. 04. Bestätigte telefonische Hinweise. E. Short wohnte im Dezember 1946 die meiste Zeit in San Diego im Haushalt von Mrs. Elvira French. Opfer begegnete Mrs. Frenchs Tochter Dorothy im Lichtspieltheater, wo Dorothy arbeitete, erzählte nicht bestätigte Geschichte über Ehemann, der sie verlassen habe. Die Frenchs nahmen sie auf und E. Short erzählte ihnen widersprüchliche Geschichten. Sie sei die Witwe eines Majors vom Air Corps, von einem Marineflieger schwanger, mit einem Piloten verlobt. Opfer hatte viele Männerbekanntschaften während ihres Aufenthaltes im Haus der French. Vergleiche 14-87-47. 05. E. Short verließ das Haus der Friends am 9. Januar 1947 in Begleitung eines Mannes, den sie Red nannte. Folgende Beschreibung. Weißer, männlich, 25 bis 30 Jahre, groß, gut aussehend, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, rotes Haar, blaue Augen. Red, angeblich Vertreter, fährt eine Dodge-Limousine, Vorkriegsmodell. Strafzettel aus Huntington Park liegen vor. Suche nach Fahrzeug fortgesetzt. Red dringend zur Zeugeneinvernahme gesucht. 06. Bestätigte Information. Val Gordon, weiblich weiß, Riverside, California, sagte im Telefonat mit uns aus, sie sei Schwester des verstorbenen Air Corps Majors Matt Gordon. Sagte, E. Short habe ihr und ihren Eltern Herbst 1946 geschrieben, kurz nachdem Major Gordon bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war. Log, sie sei Gordons Verlobte gewesen, forderte Geld von ihnen. Eltern der Miss Gordon wiesen Forderung zurück. 07. Ein der E. Short gehörender Koffer im Railway Express Büro in der Innenstadt von Los Angeles sichergestellt. Ein Angestellter entdeckte Name des Opfers und Bild in den Zeitungen. Erinnerte sich, dass sie Ende November 46 Koffer deponiert hatte. Kofferinhalt überprüft. Durchschläge von hunderten von Liebesbriefen an verschiedene Männer, die meisten Wehrdienstleistende, gefunden, sowie weitaus weniger kurze Mitteilungen an sie. Auch viele Fotos von E. Short mit Soldaten im Koffer. Briefe durchgelesen, Namen und Beschreibungen der Männer zusammengestellt. 08. Bestätigte Adressen. E. Short lebte 1946 unter folgenden Adressen. Namen zu den im Folgenden genannten Adressen sind die von Anrufern oder Mitbewohnern mit derselben Anschrift, alle vom Einwohnermeldeamt bestätigt. Eintragungen fehlen zu Linda Martin. A. 1611 North Orange Drive, Hollywood. Harold Costa, Donald Lees, Marjorie Graham und Linda Martin. B. 6024 Carlos Avenue, Hollywood. C. 53 Linden, Long Beach. Zusammenfassung. Sämtliche Ermittlungsarbeiten sollten sich auf die Befragung von Bekanntschaften E. Shorts konzentrieren, insbesondere auf ihre zahlreichen Männerbekanntschaften. Sergeant Sears und Lieutenant Millard werden nach San Diego fahren, um die dortigen Kontaktpersonen zu befragen. Mit Fahndungsersuchen nach Red und Überprüfung von Kontaktadressen in L.A. werden innerhalb kurzer Zeit wichtige Informationen eingehen.
Was haben Sie aus dem Vater herausbekommen?
Millard war aufgewacht und stand hinter mir. Ich gab ihm meinen Bericht.
Ich möchte zurück zur Fahndung. Könnten Sie das mit Lowe arrangieren?
Nein. Sie fahren zur Hollywood Station und schnappen sich dort Bill Koenig. Dann machen Sie beide sich auf den Weg und befragen die Mieter der Hollywood-Adresse 1611 North Orange Drive. Sie halten Koenig nach Möglichkeit an der kurzen Leine und schreiben Sie den Bericht, weil Billy praktisch Analphabet ist.
Ich holte Koenig an der Hollywood Station ab und fuhr mit ihm zu der angegebenen Adresse.
Sie sind mein Vorgesetzter, Sarge. Wie wollen Sie die Sache angehen?
Koenig räusperte sich laut und schluckte den Schleimbrocken zurück, den er hochgewürgt hatte.
Fritzi besorgt, sonst immer das Reden. Aber der liegt krank zu Hause. Wie wär's, wenn Sie reden und ich mich im Hintergrund halte?
Er öffnete seinen Sakko und zeigte mir einen lederüberzogenen Totschläger, der in seinem Hosengürtel steckte.
Glauben Sie, dass wir den hier brauchen werden?
Wir stellen nur Fragen.
1611 North Orange Drive war ein Häuschen mit rosa Stuckaturen. Stilreiner Touristenkitsch im Schatten der Hollywood High School. Koenig schreckte aus seiner nasebohrenden Träumerei hoch, als ich in zweiter Spur davor parkte und zeigte auf zwei Männer, die auf der Treppe Zeitung lasen.
Die übernehme ich. Sie nehmen die Weiberröcke.
Lassen Sie sich Ihre Alibis geben und fragen Sie sie, ob sich Betty Short je mit Prostitutionen abgegeben hat.
Ich rannte über den Rasen und hastete die Stufen hinauf. Die beiden Männer rückten zur Seite, um mich durchzulassen. Die Vordertür öffnete sich direkt in ein schäbiges Wohnzimmer. Ein junges Mädchen mit allerlei Glitzerzeug als Ägypterin zurechtgemacht und einer komischen Kopfbedeckung aus Pappmaché saß rauchend vor einem Spiegel und schminkte sich dunkle Schatten unter die Augen.
Sind Sie der Fahrer von RKO?
Polizei.
Oh, ist es wegen der Strafzettel für ordnungswidriges Überqueren der Straße, die ich vergessen habe zu bezahlen? Hören Sie, ich habe bei RKO 3 Tage in der Flucht des Mumiengrabes zu tun. Und sobald man mich bezahlt hat, schicke ich einen Scheck. Geht das in Ordnung?
Ich bin auf der Suche nach Linda Martin, Marjorie Graham, Harold Costa und Donald Lees.
Ich bin Marjorie Graham. Linda ist nicht da und Hell und Don sind draußen. Worum geht's?
Es geht um Elizabeth Short.
Draußen hörte ich Koenig brüllen.
Hören Sie, ich habe heute Morgen mit einem Polizisten am Telefon gesprochen. Mit einem Sergeant sowieso, der schwer gestottert hat. Er hat mir 9000 Fragen über Betty und ihre 9000 Freunde gestellt und ich habe ihm 9000 Mal erklärt, dass hier eine Menge Mädchen nächtigen und sich mit einer Menge Knaben verabreden und die meisten nur für eine Nacht da sind. Ich habe ihm erzählt, dass Betty Anfang Dezember hier gewohnt hat und dass sie $1 pro Tag wie wir anderen auch bezahlt hat und dass ich mich an die Namen keiner ihrer Verabredungen erinnern kann.
Woher wusste sie denn von diesem Haus?
Ich vermute, Linda Martin hat ihr davon erzählt. Kann ich jetzt weitermachen? Ich werde gleich abgeholt. Ich brauche den Job ganz dringend.
Wie steht es mit Feinden, die Betty hatte?
Bettys Problem war nicht ihre Feinde, sondern zu viele Freunde.
Was hat Betty gearbeitet, während sie hier gewohnt hat?
Betty hat nicht gearbeitet. Sie schnorrte sich Kleingeld von den anderen Mädchen hier und hin und wieder ließ sie sich unter am Boulevard von irgendwelchen Opas mit ein paar Drinks und einem Abendessen freihalten. Ein paar Mal haute sie für 1 oder 2 Tage ab und kam dann mit Geld wieder und erzählte wilde Geschichten darüber, wie sie es bekommen hätte.
Erzählen Sie mir von den wilden Geschichten.
Naja, Betty zog sich aus Angabe immer schwarze Klamotten an, um Filmproduzenten zu beeindrucken, wenn sie mit den anderen Mädchen die Runde machte, was allerdings nicht oft vorkam, weil sie am liebsten jeden Tag bis mittags schlief. Aber manchmal erzählte sie dann, sie trage schwarz, weil ihr Vater gestorben wäre oder weil sie um die Jungs trauerte, die im Krieg gefallen sind.
Hat Betty je Arbeit beim Film gehabt?
Einmal prahlte sie damit, dass sie in einem Film mitspielt und sie zeigte einen Motivsucher herum, von dem sie behauptete, sie hätte ihn vom Regisseur geschenkt bekommen. Und ich erinnere mich noch, dass Betty an diesem Abend auf Wolken schwebte und das Blaue vom Himmel herunterschwatzte.
Hat sie ihm den Titel von dem Film genannt?
Nein.
Hat sie im Zusammenhang mit dem Film irgendwelche Namen erwähnt?
Falls sie es getan hat, habe ich es vergessen.
Marjorie, wie steht es mit Namen? Bettys Männerfreunde, Personen, mit denen sie gesehen haben?
Einmal Einmal sah ich, wie Betty und Linda Martin mit einer großen älteren Frau auf dem Boulevard sprachen. Die Frau trug einen Männeranzug und hatte kurz geschnittenes Haar wie ein Mann. Ich habe sie nur dieses eine Mal mit ihr gesehen, also vielleicht bedeutet das nichts.
Wollen Sie damit sagen, dass die Frau Lesbierin war?
Bill Koenig kam herein und winkte mich mit gekrümmtem Zeigefinger zu sich heran.
Die Burschen haben geredet. Sagen, die Leiche hat ihren Muff jedem angeboten und dass sie mal schlimm ausgepeitscht worden ist. Ich habe Mr. Lowe angerufen. Er sagt, ich soll das unter Verschluss halten, weil das ein besseres Bild macht. Wenn man sie als nettes junges Herzchen hinstellt.
Hier ist noch schnell was zu erledigen. Lassen Sie sich die Aussagen von den Kerlen bestätigen, okay?
Koenig kicherte und ging hinaus. Ich bat Marjorie, mir Lindas Zimmer zu zeigen. Wir gingen über den Flur in den ersten Stock zu einem der hinteren Räume. Ich drückte die Tür auf. Es war ein beklemmend enges, kleines Zimmer, das nichts enthielt als ein ungemachtes Bett. Ich bückte mich hinunter zum Fußboden, tastete mit der Hand unter dem Bett entlang, streifte einen flachen Gegenstand und nahm ihn auf. Es war ein rotes Plastikportemonnaie. Ich öffnete es und fand darin 2 Pennies, einen Vierteldollar und einen Schülerausweis. Der Cornhusker High School, Cedar Rapids, Iowa. Die Karte war ausgestellt auf Lorna Martelkova, geboren 19.12.1931. Unter dem Namenszug der Schule war das Foto eines hübschen jungen Mädchens geheftet. In Gedanken tippte ich bereits einen landesweiten Suchbefehl nach einer entlaufenen Jugendlichen. Ich hielt Marjorie den Ausweis hin.
Das ist Linda. Gott, die ist erst 15.
Für Hollywood ist das schon Mittelalter. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen?
Heute Morgen. Ich erzählte ihr, dass ich die Polizei angerufen hätte und dass sie wohl vorbeikommen und mit uns über Betty reden. Habe ich etwas falsch gemacht?
Das konnten Sie ja nicht wissen. Und vielen Dank auch.
Auf der Veranda stand Bill Koenig in Rührt-Euch-Stellung. Und Donald Lees und Harold Costa lagen hingestreckt in Gartenstühlen und sahen leicht grün um die Kiemen aus wie Boxer, die ein paar Wirkungstreffer einstecken mussten. Ich war müde und hungrig, also fuhr ich auf ein Sandwich und ein Nickerchen nach Hause und lief direkt in die nächste Vorführung der Schwarze Dahlia-Show.
Hasste sie aus einem ganz bestimmten Grund.
Kay und Lee standen um den Esstisch herum und begutachteten Tatortfotos, die Ecke 39. und Norton aufgenommen worden waren.
Du hast doch einen medizinischen Vorbereitungskurs mitgemacht.
Da war Betty Shorts eingeschlagener Schädel.
Du warst schon so eine Art Verrückter.
Betty Shorts zerfetzte Brüste. Partner. Betty Shorts ausgeweitete untere Körperhälfte und Betty Shorts weit gespreizte Beine. Das alles in Hochglanz und Schwarz-Weiß. Kay rauchte nervös und warf flüchtige Blicke auf die Bilder. Lee stierte auf sie hinunter, seine Gesichtsmuskeln in ein Halbdutzend verschiedene Richtungen zuckend. Der Benzedrin-Mann aus dem Weltraum.
Hast du heute etwas Gutes über unser Mädchen erfahren?
Ich dachte daran, ihm zu sagen, dass sie meiner Erkenntnis nach die Hundertschaft rund um die Uhr arbeitender Cops nicht wert sei. Ich dachte daran, alles hinzuschmeißen und Betty Short als trauriges, verlogenes kleines Flittchen hinzustellen, um meinen Entschluss zu rechtfertigen. Doch ich sah Lees von Drogen verstörtes Gesicht.
Denk daran, dass deine kleine Schwester dich so sehen könnte. Denk an sie.
Ich ging hinaus, als Tränen aus Lees weltentrückten Augen kullerten. Ich rief die Zentralkartei der Sitte unter ihrer Nachtnummer an und fragte nach bekannten Treffs von Lesbierinnen.
Ich habe hier 3 Cocktailbars. Aha. Alle draußen im Valley und alle im selben Straßenblock am Ventura Boulevard. Das Duchess, der Swank Spot und Laverne's Hideaway.
Danke.
Der Swank Spot hatte eine Blockhüttenfassade und doppelte Schwingtüren wie in einem Westernfilm. Die Lesbe hinter der Bar goss mir ein Glas Whisky randvoll ein und stellte es vor mich hin.
LAPD.
Ich zog den Schnappschuss von Betty Short und den Schülerausweis von Lorna alias Linda heraus und legte beides vor sie auf die Bar.
Haben Sie eine der beiden schon mal gesehen?
Ich sage Ihnen, dass ich sie außer in den Zeitungen noch nie gesehen habe und das kleine Schulmädel habe ich auch noch nie gesehen, weil ich und meine Freundin sich nicht mit Minderjährigen abgeben. Kapische?
Das Duchess bedeutete 2 weitere Gratisschnäpse, ein Dutzend feindseliger Blicke und negative Antworten. Das alles eingerahmt von altenglischem Stil. Als ich im Laverne's Hideaway durch die Tür kam, war ich halb blau und gereizt, ohne dass ich einen Grund dafür zu nennen wusste. Lesbische Pärchen knutschen in engen Nischen. Der Anblick zweier Frauen, die einander inbrünstig küssten, ließ mich wie gebannt hinstarren. Dann schaute ich verlegen weg und suchte mir den Weg zur Bar.
Mordkommission, LAPD. Die Dunkelhaarige, das ist Elizabeth Short, die schwarze Dahlia, falls Sie die Zeitungen gelesen haben. Die andere ist Ihre Freundin. Ich möchte wissen, ob jemand von Ihnen sie gesehen hat und falls ja, mit wem.
Ich habe Ihr Bild in der Zeitung gesehen. Das ist doch alles.
Ach, verdammt, lügen Sie mich doch nicht an. Sie ist ganze 15 Jahre alt, also rücken Sie schon damit raus oder ich hänge Ihnen was wegen Beihilfe an. Sie lecken die nächsten 5 Jahre Muschis in Thea Chappi.
Mit einem Seitenblick fiel mir auf, wie eine Frau, die sich gerade an der Bar niederlassen wollte, ihren Entschluss änderte, nach ihrer Handtasche griff und auf die Tür zusteuerte, als habe sie nach meiner Unterhaltung mit dem Barmädchen eine Geistererscheinung gesehen. Unter einem der kleinen Scheinwerfer leuchtete ihr Gesicht auf. Ich bemerkte eine flüchtige Ähnlichkeit mit Elizabeth Short. Als sie in einem schneeweißen Packard-Coupé aus der Parklücke setzte, zählte ich bis 5 und folgte ihr dann. An der 4. Straße bog die Frau nach links ab. Kurze Zeit darauf waren wir im Herzen von Hancock Park. Eine Gegend, die die Cops von der Wilshire Division den Pfau unter Glas-Bezirk nannten. Der Packard bog an der nächsten Ecke in die Muirfield Road ein und hielt vor einer riesigen Tudor-Villa mit einer Rasenfläche davor von der Größe eines Footballfeldes. Ich fuhr an dem geparkten Wagen vorbei und erkannte im Licht meiner Scheinwerfer das Nummernschild. California RQ 765.
Also, Buggy, ich habe bei der Kfz-Zulassung angerufen. Der Wagen ist zugelassen auf einer Midlane Cathcart's Break. Weiblich. Weiß. Geboren 14.11.1925 in L.A. Wohnhaft 42 South Muirfield Road. Keine Ordnungswidrigkeiten. Nicht gesucht. Keine Vorstrafe.
Als ich nach Hause fuhr, wurde es bereits hell. Die Wirkung des Alkohols verflog und ich begann mich zu fragen, ob Madeleine Cathcart Sprague überhaupt etwas mit Betty alias Beth oder Lorna alias Linda zu tun hatte. Oder ob sie nicht einfach nur eine betuchte Lesbe mit einem Hang zum Anrüchigen war. Das Lenkrad mit einer Hand haltend, nahm ich die Fotos von Betty Short heraus, verglich sie mit dem Gesicht des Break-Mädchens und konnte nicht mehr feststellen als eine vage Ähnlichkeit. Dann sah ich mich ihren Hosenanzug vom Leibe reißen und mir wurde bewusst, dass alles andere gleichgültig war.
Wir unterbrechen unser Programm, um eine Sondermeldung durchzugeben. Ein Hauptverdächtiger im Mordfall Elizabeth Short, dem schwarzhaarigen Partygirl mit dem Beinamen Schwarze Dahlia, ist festgenommen worden. Der Mann, der Polizei bisher nur unter dem Namen Red bekannt war, ist jetzt identifiziert worden als Robert Red Manley, 25 Jahre alt, wohnhaft Huntington Park, Vertreter von Haushaltswaren. Manley wurde heute in den frühen Morgenstunden im Haus einer Freundin in Southgate aufgegriffen und wird derzeit auf dem Polizeirevier Hollenbeck im Osten von Los Angeles festgehalten und befragt. In einem Exklusivinterview für KGFJ verlautbarte Deputy DA Alice Lowe, Starjurist und Verbindungsmann der Polizei zu den Medien:
Das erscheint uns als der große Durchbruch, auf den wir alle gehofft und um den wir gebetet haben. Gott hat unsere Gebete erhört.
Hat er gestanden?
Nein. Millard und sein Partner spielen die ganze Zeit schon Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Hat er zugegeben, das Mädchen gekannt zu haben?
Ja. Wir sind über die Kfz-Zulassungsstelle an ihn geraten. Er ist ganz friedlich mitgekommen. Lässt du dich auf eine kleine Wette ein? Unschuldig oder schuldig?
Ich ignorierte das Angebot und schaute hinein. Millard saß an einem windschiefen Holztisch. Vor ihm ein hübscher junger Knabe mit karottenfarbener Sturmfrisur, der nervös eine Schachtel Zigaretten befingerte. Er sah zu Tode erschrocken aus.
Robert, wir müssen das machen, weil Sie sich nicht gemeldet haben.
Ich wollte nicht, dass meine Frau es erfährt. Ich wollte nicht, dass sie mitbekommt, dass ich sie betrüge.
Ich sah mich auf dem Flur um und entdeckte Alice Lowe, der gegenüber an der Wand lehnte.
Betty hat sie einfach umgehauen.
Neben ihm Vogel und Koenig, wie zwei Bulldoggen, die nur auf den Befehl warteten, anzugreifen.
Nein! Nein, nein! Ich wollte sie vögeln, aber ich wollte ihr nicht wehtun.
Weihnachten, da hatten Sie Ihre erste Verabredung mit Betty.
Ja.
Haben Sie sie zum Abschied geküsst?
Bloß auf die Wange.
Sie haben sich dann 2 Tage vor Weihnachten nochmal mit Betty getroffen,
ja, stimmt's? Ja, richtig.
Und Sie waren wieder im El Cortez Tanz?
Ja.
Stimmt's?
Stimmt.
Es war weiches Licht,
ja.
Drinks, zärtliche Musik.
Ja.
Und dann haben Sie sich ein bisschen vorgewagt.
Nein! Verdammt, hören Sie doch auf, immer Stimmt's zu sagen! Ich habe versucht, Betty zu küssen. Und sie hat mir diesen Schmalz erzählt, dass sie nicht nicht mit mir schlafen könnte, weil der Vater ihres Kindes ein Kriegsheld wäre und ich nur beim Musikchor. Bei diesem Thema war sie total bekloppt. Sie redete immer nur über diese verkackten Kriegshelden.
Warum nennen Sie sie verkackt, Red?
Weil ich wusste, dass das alles nur Lügen waren. Betty behauptete, sie wäre mit dem einen verheiratet und mit dem anderen verlobt. Und dabei wusste ich immer, dass sie mich bloß kleinkriegen wollte, weil ich nie an der Front gewesen bin.
Haben Sie sie deswegen gehasst?
Nein, nein! Legen Sie mir nichts in den Mund, was ich nicht gesagt habe!
Wann haben Sie Betty nach dieser zweiten Verabredung wiedergesehen?
Nach unserer zweiten Verabredung habe ich bis zum Januar nichts mehr von Betty gehört, als dann dieses Telegramm in mein Büro kam. In dem Telegramm stand, dass sie mich gerne sehen würde, wenn ich meine nächste Geschäftsreise nach Daegu machte. Ja. Ich telegrafierte zurück, teilte ihr mit, dass ich am nächsten Nachmittag in Daegu sein würde und sie dann abholen käme. Ich holte sie dann auch ab und sie bat mich, dass ich sie im Auto nach L.A. mitnehmen sollte. Ich sagte ihr...
Hat Betty gesagt, warum sie nach L.A. musste?
Nein!
Hat sie gesagt, dass sie dort mit jemandem verabredet ist?
Nein!
Sie haben eingewilligt, es zu tun, weil sie glaubten, sie hätten eine Schwäche für sie?
Ja!
Fahren Sie fort, Junge.
An dem Tag nahm ich dann Betty auf meine Runde mit. Sie blieb im Wagen sitzen, während ich Kunden aufsuchte. Für den nächsten Vormittag hatte ich einige Termine in Oceanside. Also verbrachten wir die Nacht dort in einem Motel und ich...
Betty hat sie in dieser Nacht wieder hängen lassen.
Sie sagte, sie hätte ihre Tage.
Sie sind auf diesen alten Trick reingefallen?
Ja.
Hat sie das nicht verrückt gemacht?
Verdammt, ich habe sie nicht getötet!
Sie haben im Sessel geschlafen und Betty schlief im Bett, richtig?
Ja, das stimmt.
Und am Morgen?
Am Morgen fuhren wir dann rauf nach L.A. Betty begleitete mich wieder auf meiner Runde und versuchte, einen Fünfer aus mir rauszuleiern. Doch ich habe ihn ihr nicht gegeben. Dann hat sie mir eine wilde Geschichte aufgetischt, dass sie ihre Schwester vor dem Biltmore Hotel treffen musste. Ich wollte sie loswerden, also setzte ich sie an diesem Abend vor dem Biltmore ab, so ungefähr gegen 5 Uhr. Und ich habe sie dann nie wieder gesehen, bis dann später all dieses Zeug über die Dahlia in der Zeitung gestanden hat.
Das war also am Freitag, 10. Januar um 5 Uhr, als ich sie zum letzten Mal gesehen habe.
Jetzt kannst du mal sehen, warum Russ immer Harry um sich hat.
Es war Lee mit seinem unverschämten Grinsen, der jetzt so unbekümmert aussah wie 1 Million steuerfreie Dollar.
Besonders auf der Erde. Du hast meinen Bericht gelesen?
Ja, bei University. Gute Arbeit. Das mit der Suchmeldung. Hast du sonst noch was?
Ich log ihn glatt an.
Nein, und du?
Nein. Kommt sie dir bloß mal Harry an.
Der sanfte, höfliche Stotterer umkreiste den Tisch im Verhörraum. Wirbelte einen mit Metall verstärkten Totschläger herum, den er jedes Mal, nachdem er sein Opfer umrundet hatte, krachend auf die Tischplatte knallen ließ.
Du hast genau gewusst, was du wolltest. Du bist ein ganz abgebrühter Ficker und kennst Orte, wohin man Mädchen abschleppen kann. Du hast Betty mit ein paar Drinks reicht.
Nein, nein, nein.
Ja, rette dein. Ja.
Oh Gott.
Ich stelle mir vor, dass du sie dann mit irgendeinem Geräteschuppen abgeschleppt hast. Vielleicht auch in eines dieser stillgelegten Lagerhäuser auf dem Gelände der alten Ford-Fabrik in Pico Rivera.
Nein.
Da gab es Hart. Und eine Menge Schneidewerkzeuge lagen herum. Und da hast du einen Steifen bekommen. Dann ist dir die Ladung in die Hose gegangen. Bevor du an Betty rangekommen bist. Vorher warst du schon ganz wild. Aber dann bist du wirklich rasend geworden. Du musstest an all die Mädchen denken, die über deinen winzigen Schwanz gelacht haben. Und wie du bei deiner Frau im Abgeblitz bist. Heute Nacht nicht, Reddylein. Ich habe Kopfschmerzen. Also, hast du sie geschlagen und geküsst?
Ich hab sie nicht
aufgeprügelt!
Nein, ich hab sie nicht aufgeschlitzt!
Nein! Gib's doch zu, du verdammte Pfanne!
Nein, ich hab sie nicht aufgeschlitzt!
Ja, Reddylein, ja! Du musstest an jedes Mädchen denken, das gesagt hat, ich lutsch in dir nicht. An jedes einzelne Mal, als deine Mami dir den Mund damit versohlt hat. An jeden verächtlichen Blick, den du von echten Soldaten anstecken musstest. Nein. Wenn du deine Posaune in der Army Band gespielt hast. Riesenweiber, Zwergenschwanz.
Oh Gott.
Das ist dir doch immer wieder durch den Kopf gegangen. Dafür musste Betty bezahlen. Stimmt's?
Nein, bitte, bitte, Gott, nein, nein.
Gott, hast Lügner. Erzähl mir, wie Betty geschrien und gebettelt hat, Red. Sag es mir. Und dann sprich mit mir.
Ich habe Betty nicht wehgetan. Ich habe sie nicht aufgeschlitzt.
Hast du dann wieder einen Steifen bekommen? Bist du gekommen und gekommen, immer wieder gekommen, je länger du sie aufgeschlitzt hast?
Oh Gott,
das ist richtig. Sprich mit Gott. Gesteh ihm alles. Er wird dir vergeben.
Nein, bitte Gott.
Ich sag es schon, Red. Erzähl es Gott, wie du sie geschlagen und gequält.
Ich habe sie
schon
geschlagen.
Drei Tage lang aufgeschlitzt.
Ich habe sie nicht aufgeschlitzt.
Und sie dann in zwei Hälften zerlegt hast.
Oh Gott, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln.
Red fiel auf die Knie. Er rang die gefalteten Hände. Sears schaute direkt auf das Einwegfenster. und jede Falte seines verzerrten, dicklichen Gesichts verriet deutlich seinen Selbstekel. Er gab das Zeichen mit dem Daumen nach unten und kam aus dem Verhörraum.
Guter Bericht gestern, Bleithert.
Danke. Miller reichte mir ein Stück Papier.
Das Anlaufstellen, Restaurants und Bars im Bereich der Wischer Division. Sie können alleine oder mit Blanchard arbeiten, das ist mir egal.
Ich konnte Lee nirgendwo in der Umgebung des Reviers entdecken, also überprüfte ich die Hinweisliste im Alleingang. Stunde um Stunde klapperte ich Kneipe um Kneipe ab und hörte mir jeden nur erdenklichen Blödsinn an. Kurz nach der Dämmerung hörte ich auf und fuhr zum Haus, um mich mit einem tüchtigen Abendessen zu belohnen.
Kay, hör auf, Bernie! Lass das sein!
Als ich vorfuhr, sah ich gerade, wie Kay aus der Tür und die Treppen hinunterstürmte, einen Arm voll Papier auf den Rasen schleuderte, dann kehrt machte und zornig zurückrannte, während Lee wild mit den Armen gestikulierend und brüllend neben ihr herstolperte.
Bucky, da bist du ja. Komm her. Komm her, sag du's hier. Du musst sie überzeugen.
Er hat recht. Du hast dich in dieser Sache mindestens in 3 Fällen eines Dienstvergehens schuldig gemacht. Und das gerät dir...
Ich hielt inne und musste an das denken, was ich mir selbst geleistet hatte. Und wohin ich heute um Mitternacht gehen wollte. Mit einem Blick auf Kay schaltete ich einen Gang zurück.
Ich habe ihm eine Woche Zeit dafür versprochen. Das heißt, noch weitere 4 Tage. Am Mittwoch ist es vorüber.
Dwight, du kannst manchmal so windelweich sein.
Dann ging sie ins Haus. Lee machte den Mund auf, um etwas Witziges zu sagen. Mitten durch die Papiermassen aus dem LAPD. Hochglanzfotos von der 39. und Norton. Ermittlungsberichte, Beweisaufnahmen, Verhörprotokolle. Bahnte ich mir den Weg zu meinem Wagen. Der weiße Packard parkte genau an derselben Stelle wie am vergangenen Abend. Ich setzte mich direkt dahinter. Mitternacht kam und ging vorüber. Der Fußgängerverkehr nahm zu. Meist Lesbierinnen, die die Motels auf der anderen Straßenseite ansteuerten. Dann schritt sie aus der Tür von Laverne's Hideaway. Allein. Eine atemberaubende Erscheinung in einem grünen Seidenkleid.
Ein bisschen im Dreck gesuhlt, Miss Sprague?
Madeleine Sprague blieb stehen. Sie kramte in ihrer Handtasche, zog einen Wagenschlüssel und ein dickes Bündel Geldscheine heraus.
Daddy spioniert also wieder mal. Er ist wieder auf einem seiner kleinen calvinistischen Kreuzzüge und hat ihnen geraten, sie könnten ruhig grob mit mir umspringen.
Ich bin Police Officer.
Oh, kauft sich Daddy jetzt schon Polizisten?
Er hat mich nicht gekauft.
Sie hielt mir das Geld hin und sah mich von oben bis unten an.
Nein, wahrscheinlich nicht. Sie wären besser gekleidet, wenn Sie für ihn arbeiteten. Versuchen wir es mal mit den West Valley Sheriffs. Sie haben bereits das Laverne erpresst, also dachten Sie, Sie könnten mal versuchen, auch noch die Kundschaft auszunehmen, hm?
Ich nahm das Geld, zählte die 100 Dollar durch und gab es ihr dann zurück.
Versuchen wir es mal mit Mordkommission LAPD. Versuchen wir es mal mit Elizabeth Short und Linda Martin.
Mhm. Madeleine Sprague's Hochnäsigkeit war wie weggeblasen. Besorgt runzelte sie die Stirn und ich erkannte, dass ihre Ähnlichkeit mit Betty alias Beth sich nur auf die Frisur und das Make-up beschränkte. Im Großen und Ganzen waren ihre Züge weniger fein als die der Dahlia. Und die Entsprechung nur oberflächlich.
Sie können hier oder auf dem Revier mit mir reden, Miss Sprague.
Sie öffnete die Beifahrertür des Packard, stieg ein und rutschte hinter das Steuer. Auch ich kletterte hinein und machte die Innenbeleuchtung an. Der Geruch von Lederpolsterung und abgestandenem Parfum warf mich fast um.
Erzählen Sie mir, wie lange Sie Betty Short gekannt haben. Und was ist mit Linda Martin? Kennen Sie die auch?
Es ist alles nur ein unglückliches Zusammentreffen gewesen. Vergangenen Herbst, ich glaube im November, habe ich Betty und Linda im Laverne getroffen.
Haben Sie mit einer der beiden geschlafen?
Nein.
Warum nicht? Darum dreht sich doch alles in diesem Schuppen, oder etwa nicht?
Nicht ganz.
Ich tippte ihr schwer auf die grünseidene Schulter.
Sind Sie lesbisch?
Man könnte sagen, ich nehme es, wie es kommt, junger Freund.
Ich lächelte und tätschelte noch einmal die Stelle, wo ich sie eben noch ziemlich unsanft angefasst hatte.
Warum sind Sie gestern fluchtartig abgehauen?
Mister, mein Vater ist Emmett Sprague, der Emmett Sprague.
Mhm.
Er hat halb Hollywood und Long Beach aufgebaut und was er nicht bauen konnte, hat er gekauft. Er mag keine Publicity. Und die Schlagzeile in den Zeitungen, Tochter eines Finanzmagnaten im Fall Schwarze Dahlia vernommen, füßelte mit totem Mädchen in Lesbenbar, würde er noch viel weniger mögen.
Wieder tätschelte ich Madeleines Schulter. Sie rutschte weg.
Wird mein Name in alle möglichen Polizeiakten kommen, wo jeder schleimige kleine Polizist und jeder schleimige kleine Skandaljournalist sie einsehen kann?
Vielleicht ja. Vielleicht auch nicht.
Was muss ich tun, um ihn draußen zu halten?
Hat Betty je davon gesprochen, an einem Film mitgewirkt zu haben?
Nein, aber sie war durch und durch vom Film besessen.
Hat sie Ihnen je einen Sucher gezeigt? So eine gerahmte Linse mit einer Kette dran?
Nein.
Und wie steht's mit Linda? Hat sie davon gesprochen, in einem Film mitgespielt zu haben?
Nein.
Ich berührte Madeleines Schulter. Und diesmal war es mehr ein Streicheln als ein Tätscheln. Wo sind Sie zwischen vergangenem Montag, 13. Januar, und Mittwoch, 15. Januar gewesen? Und was haben Sie in dieser Zeit getan? Madeleine legte ihre Hände trichterartig vor den Mund und blies eine Trompetenfanfare. Dann ließ sie sie auf den Sitz dicht neben mein Knie sinken.
Ich war von Sonntagnacht bis Mittwochmorgen in unserem Haus in Laguna. Daddy und Mami und die kleine Schwester Martha sind dort mit mir gewesen. Ebenso unsere Dienstboten, die im Haus wohnen. Falls Sie sich das bestätigen lassen wollen, rufen Sie Daddy an. Unsere Nummer ist Webster 4391. Aber bitte, seien Sie diskret. Sagen Sie ihm nicht, wo Sie mich getroffen haben. Und was jetzt? Haben Sie noch irgendwelche anderen Fragen?
Ja. Machen Sie es auch manchmal mit Männern? Madeleine berührte mein Knie.
In letzter Zeit bin ich keinem begegnet, aber ich würde es mit Ihnen machen, falls mein Name nicht in die Zeitungen kommt.
Meine Beine wurden zu Gelee. Morgen Abend?
Ja. Gut, holen Sie mich um 8 ab, wie ein Gentleman. Die Adresse ist 42 South Muirfield.
Ich kenne die Adresse.
Das überrascht mich nicht. Wie heißen Sie?
Bucky Bleichert.
Das passt zu Ihren Zähnen.
Also dann, 8 Uhr. Ich stieg aus dem Packard, solange mir meine Beine noch gehorchten.
Die schwarze Dahlia von James Ellroy, zweiter Teil, Ecke 39. und Norton. Die Rollen und ihre Darsteller waren Dwight, Bucky Bleichert, Sylvester Groth, Leland C. Lee Blanchard, Dietmar Bär, Kay Lake, Corinna Kirchhoff, Madeleine Sprague, Bettina Engelhardt, Russ Millard, Herbert Knaup, Harry Sears, Horst Mentroch, Alice Lowe, Christoph Eichhorn, Dr. Frederick D. Newbar, Hermann Lause, Cleo Short, Stefan Wigger, Marjorie Graham, Jelle Brückner, Bill Koenig, Heinrich Giskes, Red Manley, Daniel Berger und viele andere. Ton und Technik, Theresia Singer und Matthias Fischenich. Regieassistenz, Peter Gräser. Bearbeitung und Regie, Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln, 1996.